grüße euch auch von hier vorne. Freue mich über so viel strahlende Gesichter bei dem Wetter und hoffe, dass ihr nicht alle zerläuft. Heute geht es wieder ins Alte Testament. Ich wechsle immer, vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Mal Neues und dann wieder Altes, damit wir die alles mal haben. Es kommt immer mal wieder vor, dass ich trotz meiner Brille unter Sehstörungen leide. Die Ursachen sind vielfältig. Auf jeden Fall sind diese Sehstörungen ziemlich lästig. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und als ich nun an diesem Bibeltext arbeitete, der heute kommt, litt ich wieder an diesen Sehstörungen. Und das machte mir ganz schön zu schaffen. Schreibt mal eine Predigt, wenn ihr nicht richtig gucken könnt. Aber dann erkannte ich anhand des Textes, dass es nicht nur um körperliche Sehstörungen, also dass es die nicht nur gibt, sondern auch geistliche. Geistliche Sehstörung. Es kommt immer wieder vor, dass wir unter inneren Sehstörungen leiden. Wir haben eine falsche Sicht von anderen, von uns selbst, von Gott, von der Gesellschaft, von der Zukunft und so weiter. Manchmal sind wir quasi von Blindheit geschlagen und erkennen die Wahrheit nicht. Wir leiden unter massiven Sehstörungen, bis Gott kommt und uns die Augen öffnet. So ging es auch dem Propheten Jesaja. Jesaja wirkte zu einer Zeit, als das ursprüngliche Israel in zwei Reiche aufgeteilt war: das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Das Nordreich hatte massiv gegen Gott gesündigt und Juda marschierte in die gleiche Richtung. In den ersten 5 Kapiteln des Jesaja-Buches warnt Jesaja das Volk und benennt die Sünden und die Schuld beim Namen. In Kapitel 5 ruft er 6-mal Wehe zu dem Volk, rennt durch die Straßen und ruft immer wieder Wehe. Das Gericht würde kommen, wenn sie nicht umkehren. Das Volk litt unter massiven Sehstörungen und Blindheit. Werfen wir einen Blick auf die damalige Gesellschaft. Vielleicht kommt sie euch bekannt vor. Die Menschen luden große Schuld auf sich, lehnten sich gegen Gott auf und wandten sich von ihm ab. Sie vertreten die Gerechtigkeit. Die Gerichte, die Richter und Anführer waren korrupt und bestechlich. Es herrschte ein massiver Werteverfall. Die Armen wurden unterdrückt und ausgebeutet. Es gab Götzendienst. Die Menschen verfielen dem Alkohol. Sie waren eingebildet und egoistisch. Man setzte auf die militärische Hilfe heidnischer Völker und nicht mehr auf Gott. Sie brachen ihren moralischen und geistlichen Bund mit Gott und brachten damit seine Strafe über sich. Erst ließ Gott es ihnen gut gehen, aber sie dienten ihm nicht. Dann ließ er sie durch Propheten warnen, aber sie hörten nicht darauf. Solange die Menschen weiter sündigten, schnitten sie sich selbst von Gottes Hilfe ab. Die Menschen in Juda hielten zwar die vorgeschriebenen Opfer, Rituale und Feiertage genau ein, aber in ihren Herzen waren sie meilenweit von Gott entfernt. Die Opfer waren als äußere Zeichen des Bundes mit Gott gedacht, aber diese Zeichen waren leer geworden, weil der Glaube und die Liebe zu Gott fehlte. Warum machten die Judäer überhaupt mit dem Opferkult weiter? Weil sie, wie so viele Menschen auch heute, mehr an ihre Rituale glaubten als an Gott. Aber Gott hat keinen Gefallen an einem Glauben, der nur Fassade ist. Die Judäer brachten weiter Opfer dar, um Vergebung für ihre Schuld zu erhalten, obwohl sie ihre Sünden gar nicht bereuten. Spenden und Opfer bedeuteten Gott nichts, wenn sie aus einem unaufrichtigen Herzen kommen. Und Gott verglich das Verhalten seines Volkes mit einer Hure. Es hatte sich von ihm ab und den Götzen zugewandt. Sein Glaube war wertlos, unrein und verwässert worden. Sie verfielen dem Götzendienst, sie beteten Geschaffenes anstatt den Schöpfer an. Aber Gott will den ersten Platz in unseren Herzen haben. Die Menschen in Juda waren auf ihre Sünden auch noch stolz. Auch heute finden es viele aufregend, clever und cool, einen Lebensstil der Sünde zu haben. Aber Sünde ist falsch, egal wie die Gesellschaft sie sieht, und auf Dauer macht sie uns immer mehr kaputt. Sünde führt in den Tod. Gott versucht uns zu schützen, indem er uns vor den Folgen warnt, die die Sünde unweigerlich mit sich bringt. Wer stolz in seiner Sünde verharrt, wird schließlich von Gott die gerechte Strafe erhalten. Wer Gottes Weg zum Leben nicht will, dem bleibt nur der Weg in den Untergang. Einen dritten Weg gibt es nicht. Das ist das, was der Jesaja schon damals dem Volk Juda in den Straßen erzählt. In dieser Gesellschaft lebte der Prophet Jesaja und er rannte mutig durch die Straßen und warnte das Volk mit einem mehrmaligen Wehe. Er wollte dem Volk die Augen öffnen, es von seinen Sehstörungen und seiner geistlichen Blindheit befreien, um es doch noch vor dem Gericht zu retten. Ja, er wollte es ja retten. Und dann passierte etwas Entscheidendes. Genau. In dem Jahr, als König Usia starb. Jesaja 6, Vers 1. Das ist eine ziemlich genaue Datierung, circa 740 vor Christus. Der Tod eines Königs als Referenz ist allerdings sehr ungewöhnlich. Hier aber auch Teil der Botschaft. Usia wurde schon mit 16 Jahren gekrönt und erwies sich als mächtiger König. Er war zuerst gottesfürchtig und erfolgreich. So heißt es in 2. Chronik 26, 4 und 5, er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amazia. Usia suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Das fand ich spannend. Solange der Usia in dem Glauben unterwiesen wurde, und solange er den Herrn suchte, war er erfolgreich und gelang sein Leben. Usia förderte die Landwirtschaft und rüstete Juda auf zu neuen militärischer Größe. Doch, wie so oft, sein Erfolg stieg ihm zu Kopf. Er wurde hochmütig und stolz. So lesen wir weiter im 2. Chronikbuch. Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu. Und hier lernen wir, Stolz und Hochmut führen zu geistlichen Sehstörungen. Stolz und Hochmut führen dazu, dass wir eine falsche Sicht von uns selbst, von unseren Mitmenschen und von Gott bekommen. Und wir rennen blind gegen die Wand. Usia maßte sich an, selbst im Tempel zu opfern. Dies war aber nur den Priestern gestattet. Als diese Usia zur Rede stellten, wurde er auch noch zornig. Noch während seines Wutausbruchs straft ihn Gott mit Aussatz. Und so wurde Usia von seinem Volk ausgeschlossen und lebte abseits bis zu seinem Tod. So das Chronikbuch. Ja, Könige und Königreiche kommen und gehen. Genau davon spricht Jesaja immer wieder in seinem Buch und warnt die Israeliten, nicht auf Menschen sich zu verlassen. Schon im Kapitel 2 hatte er dem Volk gesagt, in Vers 22, verlasst euch nicht auf Menschen, der doch von der Atemluft abhängig ist. Was kann man von ihm schon erwarten? Atemluft ist ein Bild für unsere Sterblichkeit. Menschen sind viel begrenzter als Gott. Sie können unzuverlässig, egoistisch und fehlsichtig sein. Aber wie oft vertrauen wir unsere Zukunft eher Menschen an als Gott, auch heute. Und ich kann nur sagen, Vorsicht vor Menschen. Vorsicht vor Parteien und Bündnissen und Staaten, besonders vor denen, die behaupten, wir könnten ihnen vertrauen und nicht Gott. Und dann gibt es auch noch ganz viele Wölfe im Schafspelz, die von Gott sprechen und ihn nicht kennen. Daher gilt diese Wahrheit nicht nur damals, sondern auch heute sollten sich die Völker dies zu Herzen nehmen. Allein auf Gott ist Verlass. Er ist vollkommen, er ist nicht fehlsichtig und seine Liebe hört nie auf. Warum war der Tod Usias so bedeutungsvoll, dass er hier erwähnt wird? Was hatte der Tod des Königs mit Jesaja zu tun? Der Tod von Usia war ein Wendepunkt im Leben und Wirken von Jesaja. Usia war wahrscheinlich ein Cousin von Jesaja und er war vertraut mit ihm. Jesaja sah den Hochmut und Stolz von Usia und sein Ende. Vielleicht sagte er sich, das wäre mir nicht passiert. Im Verlauf seines bisherigen prophetischen Wirkens hatte er Wehebotschaften über die Sünden seiner Mitmenschen verkündet. Er war zu Recht empört, als er beobachtete, wie Usia und das Volk immer mehr in Sünde fiel, und leicht führte diese Empörung bei Jesaja zu geistlichem Stolz. Kennen wir nicht das auch von uns? Wir zeigen auf die anderen und sehen nicht unsere eigene Sünde und Schuld. Wir rufen den anderen Wehe zu und nicht uns selbst. Und schwupps, leiden wir selbst unter geistlichen Sehstörungen. Wie leicht halten wir uns selbst für gerecht, wenn wir uns mit anderen Mitmenschen vergleichen? Es ist oft einfach, jemanden ausfindig zu machen, der verglichen mit uns ein weniger gottgemäßes Leben führt. Außerdem sorgen wir auch oft dafür, dass wir bei solchen Vergleichen automatisch besser abschneiden. Nur allzu gerne stürzen wir uns auf die offensichtlichen Fehler unserer Mitmenschen, ohne zu merken, dass wir dabei einer Selbsttäuschung unterliegen. Wir leiden unter Sehstörung. Doch genau in diesem Moment lässt Gott dem Propheten seine eigene Sünde erkennen. Er weist ihn auf seine eigenen Sehstörungen hin. Er offenbart sich ihm und Jesaja fällt es wie Schuppen von den Augen. Ja? Ja. Wir werfen jetzt einen Blick, nachdem wir in der Gesellschaft reingeguckt haben, in die Himmelswelt. Verse 1 bis 4. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Soweit. Jesajas Vision lässt uns Gottes Größe. Es ist wie ein großes Geheimnis und sie lässt uns auch seine Macht sehen. Die Engel nennen Gott hier als Herrn Zebaoth, in anderen Übersetzungen steht es so. Zebaoth heißt Kriegsheere. Der Herr, der Herrscher, ist also der Herr über alle Kriege, alle Waffen und alle Machthaber. Er besitzt ein unvorstellbares großes Heer von Engeln. Leider erhofft sich Juda von den anderen Völkern Schutz. Aber nur Gott, der Herr, der Allmächtige, der Herr Zebaoth, kann wirklich schützen. Auch heute. Vor diesem Gott über allen Mächten steht nun Jesaja. In seiner Erzählung fällt auf, wie sorgfältig er darauf verzichtet, Gott selbst zu beschreiben. Hoch und erhaben ist der Thron, auf dem Gott sitzt. Gott aber ist viel mehr als das. Nun hat nicht jeder von uns solch eine Vision wie Jesaja, nehme ich an. Vielleicht brauchen wir, wie Hiob, einen bewussten Blick in Gottes Schöpfung, um seine Größe, Macht und Herrlichkeit zu sehen. Lest zu Hause mal die letzten Kapitel des Hiob-Buches, wo Gott zu Hiob spricht. Oder lest Jesaja 40 und dann macht mal bewusst einen Spaziergang durch die Schöpfung. Geht raus und sei es nur in euren Garten. Und dann nehmt euch mal Zeit, euch die Schöpfung anzusehen. Und sei es nur eine Blume oder ein Insekt oder den Himmel. Und dann macht euch mal bewusst, mit wem wir zu tun haben. Da brauchen wir gar nicht so eine Vision. Das ist unser himmlischer Vater, der das geschaffen hat. Das ist dieser Gott, dem Jesaja hier im Thronsaal begegnet, der dies alles geschaffen hat und so perfekt aufeinander abgestimmt. Der Thron, die Engel und das dreifache Heilig betonen Gottes Heiligkeit. Dass die Engel dreimal heilig rufen, ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Das Rufen der Seraphim führt zu einem Beben. Der Tempel füllt sich mit Rauch und verhüllt die Sicht auf Gott. Seine Herrlichkeit ist nicht auszuhalten. Daher begegnet Gott im Alten Testament Menschen oft im Zusammenhang mit Rauch oder einer Wolke, weil wir das selber gar nicht ertragen können, wenn wir ihn sehen könnten. Kennt das von den 10 Geboten auf dem Berg, wo Mose Gott in der Wolke sieht. Der Engelname Seraphim ist von dem hebräischen Wort für brennen abgeleitet. Vielleicht ein Hinweis auf ihre Reinheit, wie Metall ausgebrannt wird von Schlacken. In einer Zeit eines großen ethischen und religiösen Niedergangs war es besonders wichtig, dass Jesaja Gott in seiner Heiligkeit sah. Heiligkeit bedeutet moralisch vollkommen, rein und von aller Sünde getrennt. Wir sehen Gott heute oft nur als himmlischen Vater, der uns unbeschreiblich liebt. Das ist auch wahr. Aber er ist eben auch heilig und so wie Jesaja ihn erlebt, er ist eben beides. Auch wir müssen Gottes Heiligkeit erkennen. Der Frust unseres Alltags, die Angst vor der Zukunft, der Druck der Gesellschaft und unsere Sünden trüben leicht unsere Sicht Gottes. Es ist wichtig, dass wir die biblische Sicht von Gott wiederentdecken. Sie kann uns nämlich neue Kraft geben, gerade heute. Sie kann Sehstörungen heilen und uns helfen, mit unseren Problemen, Ängsten und Sorgen fertig zu werden, wenn wir bewusst uns machen, wer Gott ist, auch in seiner Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit. Er steht über allem. Deswegen geht ruhig in die Schöpfung und guckt euch das an, was er geschaffen hat, um euch bewusst zu machen, wer steht da eigentlich hinter. Richtig verstanden kann Gottes Heiligkeit uns von Sünde reinigen, unseren Blick auf Gott freimachen und uns befähigen, ihn anzubeten und ihm zu dienen. Aber sie nimmt uns auch Angst und sie tröstet und sie gibt uns Mut für die Zukunft. Denn er schreibt die Geschichte und er sitzt auf diesem Thron. Die richtige Sicht von Gott finden wir nur in der Bibel. Hier offenbart sich uns Gott. Nicht nur im Alten Testament, sondern gerade auch im Neuen Testament, wo sich Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Lest euch die Evangelien durch. So ist Gott wie Jesus, voller Liebe, aber auch mit dieser Macht. Die Vision Gottes und der Lobgesang der Engel zeigen Jesaja, wie sündig er vor Gott ist, ohne jede Chance vor seiner Heiligkeit zu bestehen. Und so blickt er in seine Seele. Will wieder nicht. Doch. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und mitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphim flog zu mir, er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Sobald Jesaja den Herrn sah, sah er sich selbst völlig anders. Zu seiner Wehebotschaft über seine Mitmenschen stellte sich jetzt wehe mir. Jesaja flasht die Begegnung so sehr, dass er glaubt, sterben zu müssen. Seine Unreinheit und Unvollkommenheit werden ihm in Gottes Licht unweigerlich vor Augen geführt. Er bekennt seine Sündhaftigkeit und des ganzen Volkes. Dies erinnert uns an Petrus, an seine Begegnung mit Jesus bei dem Fischfang, wo er das Wunder erlebt und die Netze bersten. Dort heißt es in Lukas 5, Vers 8, als Simon Petrus sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn Gott sich uns offenbart in seiner Herrlichkeit, dann ist das die erste Reaktion. Nachdem Jesaja seine Sünden bekennt, berührt der Seraphim mit einer Kohle seine Lippen. Nicht die Kohle vom Brandopferaltar reinigt Jesaja, auch nicht der Seraphim, der Engel, sondern Gott selbst. Osia wollte auf dem Altar selbst opfern. Doch Jesaja muss sich nicht selbst reinigen, der Seraphim kommt ihm im Auftrag Gottes entgegen. Ebenso kam Gott auch uns in Jesus entgegen als Rettungsangebot für alle. Denn Schuld braucht Vergebung und nur Gott selbst kann uns freisprechen. Aber wir müssen unsere Schuld auch bekennen und erkennen. Bevor Jesaja sagen konnte, hier bin ich, sende mich, musste er zuerst erkennen und bekennen, wehe mir. Das gilt auch uns. Wir selbst brauchen Vergebung. Niemand ist sündlos und schuldlos. Niemand. Kein Mensch auf diesem Planeten kann von sich aus vor dem heiligen Gott bestehen. Da hilft auch keine Kirchenzugehörigkeit oder soziales Engagement. Jeder von uns hat die Todesstrafe verdient. Jeder. Jesus Christus ist für jeden von uns stellvertretend gestorben. Alle hatten und haben es nötig. Keiner ist gerecht außer Gott. Jesaja wird seine Sünde vergeben und er wird auch so von seiner geistlichen Sehstörung geheilt. Und dann werfen wir einen Blick in Gottes Auftragswesen. So habe ich es mal genannt, Vers 8 bis 10. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Er sprach, geh und sag dem Volk, Ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes und mache seinen Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen und mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Erste Frage: Wen beruft und sendet Gott? Und Vorsicht, auch hier können wir unter Sehstörungen leiden. Ist mir auf jeden Fall bei diesem Text aufgefallen. Oft habe ich den Eindruck, wir meinen, Gott beruft nur starke, gesunde, besonders begabte und heilige oder in Anführungsstrichen heilige, denn das sind wir ja alle nicht. Aber Gott sendet begnadigte Sünder. Gott sendet begnadigte Sünder. Der Herr sendet keine Pharisäer, keine selbstgerechten Frommen, sondern an eigener Schuld zerbrochene und dann begnadigte und wieder aufgerichtete Sünder in eine zerbrochene und gefallene Welt. Das ist die Wahrheit. Schaut euch sie alle an in der Bibel, im Alten oder im Neuen Testament, und seht sie uns heute an. Gott sendet keine Pharisäer und selbstgerechten Frommen, sondern an eigener Schuld zerbrochene und dann begnadigte und wieder aufgerichtete Sünder in eine zerbrochene und gefallene Welt. Der schmerzliche Reinigungsprozess an Jesaja war nötig, damit Gottes Auftrag ausgeführt werden konnte. Sobald Gott mit der Sünde fertig geworden ist, folgt die Berufung und Sendung. Das sehen wir überall in der Bibel. Jetzt ist Jesaja für Gott zu gebrauchen und er wird eingeladen, sich am Wirken des Herrn zu beteiligen. Gott muss zuerst in uns wirken, bevor er durch uns wirken kann. Auch wir müssen zuerst von Gott gereinigt werden, bevor wir Gottes Boten sein können. Wir müssen unsere eigenen Sünden erkennen und bekennen, unsere Schwächen erkennen und uns in Gottes Hand geben. Schauen wir uns die Propheten und die Apostel an. Waren das sündlose, perfekte Menschen? Hätten wir sie als Mitarbeiter, Pastoren oder Missionare berufen? Ein Paulus, ein Petrus, ein Thomas oder wie sie alle hießen? Ich denke nicht, oft nicht. Aber Gott tat es und tut es auch heute noch. Er ist in den Schwachen mächtig. Lest mal die Missionsgeschichte. Wie viele der großen Missionare waren ganz kranke, schwache und gebrochene Menschen. So ist Gott. Er beruft das Schwache. Jesaja stellt sich Gott aus Dankbarkeit ganz zur Verfügung. Und Jesaja wird von Gott berufen. Zu was wird er berufen? Was würdet ihr sagen? Wurde er zu Misserfolg oder zu Erfolg berufen, wenn ihr diesen Text lest? Wurde er zu Misserfolg oder zu Erfolg berufen? Auch hier leiden wir oft unter Sehstörungen, auch als Gemeinden. Wann ist eine Gemeinde erfolgreich? Wann ist dein Dienst erfolgreich? Wann ist ein Dienst für den Herrn erfolgreich? Wie würdet ihr die Wirkung des prophetischen Dienstes von Jesaja damals beurteilen? Aus der Sicht unseres menschlichen Erfolgsdenkens war das Wirken des Propheten zum Scheitern verurteilt, weil ihm zu seiner Zeit niemand zuhörte. Aus menschlicher Sicht war sein Dienst erfolglos. Aber die Forderung nach sofortigem Erfolg ist nicht der Maßstab, der im Himmel gilt. Gott misst die Wirkung unseres Dienstes an unserer Bereitschaft, sich an seinen Plänen auszurichten. Jesaja sollte das Wort verkündigen, ungeachtet dessen, wie Menschen reagieren, denn der Dienst wird nicht am äußeren Erfolg, sondern an der Treue gegenüber dem Herrn gemessen. Es kommt auf unsere Treue an. Gemessen an diesem Maßstab hatte der Dienst von Jesaja eine große Wirkung, denn er erfüllte die Absichten Gottes für sein Leben und war Gott treu bis in den Märtyrertod. Tausende Jahre später wirken das Leben und die Botschaft des Propheten Jesaja noch immer an unseren Herzen, oder? Gibt es so viele Verse im Jesaja-Buch, die uns berühren? Unzählige Menschen sind durch das Lesen des Propheten Jesaja zum Glauben gekommen. Denkt zum Beispiel an den ägyptischen Schatzmeister in der Apostelgeschichte, der das Buch Jesaja las. Philippus erklärte ihm, was er nicht verstand, und der Schatzmeister kam zum Glauben und ließ sich taufen. Es war das Buch Jesaja. Und ich weiß von vielen Muslimen, die beim Lesen von Jesaja 53 zum Glauben gekommen sind. Unterschätzen wir nie, was Gott mit einem bereitwilligen Mitarbeiter tun kann. Bei diesem Auftrag, den Jesaja von Gott bekommt, könnte man vermuten, dass Jesaja seine mutige Meldung nun bereut und versucht, sie zurückzuziehen. Er könnte mit Gott verhandeln, wie Abraham es tat. Doch Jesaja widerspricht nicht und zieht seine Bereitschaft auch nicht zurück. In Gottes Gegenwart scheint er nur die Frage zu haben: Herr, wie lange? Diese Frage kenne ich gut, vielleicht ihr auch. Herr, wie lange? Und deswegen zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Verse 11 bis 13. Ich fragte: Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete: bis ihre Städte zerstört und niemand darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und in einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt wie bei einer gefällten Terapinte oder einer Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Gott zeichnet ein sehr hoffnungsloses Bild von dem damaligen Israel und Judäa. Ich habe euch mal was mitgebracht, oder auch nicht. Wo ist es jetzt geblieben? Tut nichts, war doch eben da. Tim? Will nicht. Habt ihr es kurz gesehen? Aha, ja. Aha, gut. So, da haben wir es. Danke. Also, wir haben den Harz fotografiert. Ihr seht das, glaube ich, schlecht wegen der Lichtverhältnisse, aber vielleicht so ein bisschen. Oder ihr wart mal im Harz und habt gesehen, wie das da aussieht. Deswegen habe ich dieses Bild genommen. Ein sehr hoffnungsloses Bild. Es wird zerstört werden, heißt es in unserem Bibeltext, selbst das, was übrig geblieben ist. Nicht Gott zerstört. Das Unrecht wird sich selbst zerstören, weil sie auf Gott nicht hören. Die Gottlosigkeit des Volkes wird zu dessen Ende führen. Diese Reinigung klingt deutlich schmerzhafter als die des Jesajas, muss ich ehrlich gestehen. Es ist besser vor, zu bekennen und zu erkennen die Sünde und sich vergeben zu lassen, als dadurch zu müssen, was die Israel erlitt. Gott sorgt nicht bewusst dafür, dass Sünder blind, taub und hartherzig werden, doch je mehr die Menschen Gottes Wahrheit widerstehen, desto weniger sind sie imstande, Gottes Wahrheit anzunehmen. Das ist auch heute so. All das, was der Herr hier Jesaja prophezeite, erfüllte sich. Das Land wurde verwüstet, das Volk musste in Verbannung nach Babylon. Aber warum sandte Gott Jesaja überhaupt, wenn er doch wusste, dass die Leute nicht auf ihn hören würden? Nun, das Volk als Ganzes würde nicht Buße tun, aber einige Einzelne würden doch hören. Ein symbolischer Stumpf wird bestehen bleiben wie bei einem heiligen Samen. Das habe ich auch im Harz gefunden. No? Wieder, ach so, danke. Fand ich schön. Ein symbolischer Stumpf wird bestehen bleiben wie ein heiliger Same. Auf wundersame Weise vermittelt Jesaja durch alles Unheil hindurch auch eine unumstößliche Hoffnung. Hoffnung. Auch wenn Juda umgehauen wird wie ein Baum, bleibt der Stumpf doch voller Leben. Daraus sprießen grüne Triebe. Diese wachsen durch das ganze Buch Jesaja bis ins neue Jerusalem hinein. Durch den Terror der Assyrer, durch die Gefangenschaft der Babylonier, durch die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus, durch die Konzentrationslager des Dritten Reiches, durch die Wiederbelebung des Staates Israels im letzten Jahrhundert, durch die aktuelle Situation im Moment im Nahen Osten und durch die kommende große Trübsal bis hin ins ewige Himmelreich. Trotz allem gehört Israel zu Gott und deshalb ist es unzerstörbar. Der Herr prophezeite damals dies alles Jesaja und vieles hat sich schon erfüllt, so gut wie alles. Der Herr ist ein heiliger und gerechter Gott, der Sünde richten muss, aber er ist auch ein gnädiger Gott, der retten will. Es liegt an uns, ob wir unsere Sünde bekennen, umkehren und seine rettende Hand ergreifen. Jesaja hat vielleicht gehofft und gefragt, wann werden die Menschen endlich auf Gottes Worte hören und zu ihm umkehren? Wann werden sie wieder klar sehen können? Wann sind die Sehstörungen weg? Wenn ihr Land erobert und sie selbst im Exil sind, wird es soweit sein. Erst wenn sie am Ende sind und keinen anderen Ausweg mehr als Gott haben. Leider war das so. Manchmal frage ich mich diese Frage auch für Deutschland, für Europa und für die ganze Menschheit. Wann werden wir auf Gott hören? Wann werden wir wieder klar sehen? Müssen wir auch, wie damals Juda, erst durch großes Leid gehen? Ich hoffe nicht. Ich bete darum, dass wir Gott erkennen, wie er wirklich ist. Ich bete darum, dass er uns das steinerne Herz nimmt und uns ein neues Herz gibt, das ihn liebt, ihn vertraut und ihn anbetet. Ich bete darum, dass unsere Herzen reinigt und wir nicht mehr an geistlichen Sehstörungen leiden. Ich bete darum, dass noch viele Menschen umkehren und gerettet werden. Ich bete darum, dass der Gott der Hoffnung trotz allem seine Gemeinde baut, dass der Spross aus dem toten Baumstumpf ein riesiger Baum wird. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Amen. Lasst uns nun miteinander beten, zusammen. Beten für uns selbst, vielleicht auch im Stillen, jeder für sich in seinem Herzen, aber auch laut. Lasst uns beten für unsere Gemeinde, für die Gemeinden, für unseren Bund, für unser Land, unsere Politiker, für Europa, die Welt. Es gibt so viel Gebetsanliegen. Und wer kann etwas bewegen, wenn nicht wir, wenn wir beten? Für diese Welt. Lasst uns miteinander beten.